Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und diesen Themen. Die Macht der Gene über das Zusammenspiel von Sozioökonomie und Genforschung. Die Macht der Gefühle. Warum es nicht gut ist, sie in Sachdebatten auszuklammern. Die Macht des geschriebenen Wortes. Start unserer Serie zu besonderen Bibliotheken. Und die Macht der Aufarbeitung. Wenn die heutige Enkelgeneration die Familiengeschichte in der NS-Zeit erforscht. Der Schwerpunkt der Sendung heute. Zuerst aber Kriegshistoriker, die sich selbst im Krieg befinden. Genauso ergeht es gerade einem ukrainisch-deutsch-russischen Projekt, über das wir schon im vergangenen Herbst berichtet haben. Seit 2016 forschen darin Historikerinnen und Historiker aus den drei Ländern zusammen zur Gewalt gegen Zivilisten an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Finanziert von der Volkswagen-Stiftung, an Bord die Universität Heidelberg, die Ukrainische Akademie der Wissenschaften und die Hochschule für Ökonomie in Moskau, eine der angesehensten Universitäten Russlands. Von Anfang an war das Projekt geprägt von den politischen Spannungen zwischen den drei Ländern, die sich aus dem Krieg im Donbass seit 2014 und der Annexion der Krim ergaben. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine Ende Februar hat sich die Lage noch einmal erheblich zugespitzt. Wie? Das haben die Wissenschaftler Uli Hufen erzählt.
Der Krieg begann für mich im Bett. Meine Freundin rief an und sagte, übrigens auf Russisch, steh auf, du verschläfst den Krieg.
Olena Lysenko ist Historikerin am Institut für Geschichte der Ukraine der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Am Morgen des 24. Februar wusste sie sofort, ihre Heimatstadt Tscherniw, besser bekannt unter ihrem russischen Namen Tschernigow, war in höchster Gefahr. Tscherniw liegt 150 Kilometer nördlich von Kiew, bis zur weißrussischen Grenze sind es nur 50 Kilometer. Also packte die Familie das Nötigste und fuhr aufs Land.
Direkt mittags um zwei begann der Artilleriebeschuss. Für Menschen wie uns, die so etwas noch nie aus der Nähe erlebt haben, ist das ein unendlicher Schrecken. Ich hatte Visionen wie in einem Trickfilm. Das Haus explodiert, die Einzelteile fliegen in alle Richtungen, das Dach, die Fenster, die Backsteine und dann setzt sich alles wieder zusammen. Fürchterlich.
Ende Februar besetzten russische Truppen das Gebiet Tscherniw. Die Stadt selbst wurde nicht erobert, aber täglich beschossen. Die Datschensiedlung, in der Olena Lysenkos Familie und etwa 200 Nachbarn Zuflucht gesucht hatten, lag im Besatzungsgebiet. Eine grausame Ironie. Wie man lebt unter Besatzung, darüber weiß Olena Lysenko viel. Es ist ihr Fachgebiet als Historikerin.
Ich habe mich nach und nach daran erinnert, was ich in Memoiren aus dem Krieg gelesen hatte. Wir wussten ja nicht, wann wird geschossen, können wir rausgehen, wie sollen wir kochen. Ich habe mich daran erinnert, dass man auf die Tiere achten muss. Wenn die Vögel singen, wird nicht geschossen. Und wenn tödliche Stille herrscht, dann wird vielleicht gleich geschossen. So haben wir uns in den ersten Tagen orientiert.
Olena Lysenko ist eine der besten Kennerinnen des deutschen Besatzungsregimes im Norden der Ukraine. Seit 2016 arbeitet sie mit beim trilateralen Forschungsprojekt Gewalt gegen Zivilisten an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Zu den entscheidenden Quellen für die neue Forschung gehören Akten des sowjetischen Geheimdienstes, die seit 2015 in der Ukraine frei zugänglich sind. Tanja Penter, Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg.
Die Gefahr, dass solche Archive bedroht sind und dass die auch bewusst möglicherweise angegriffen werden, die ist natürlich sehr, sehr erschreckend, weil quasi unter dem Vorwand eines Kampfes gegen die Nazis, gegen den Narzissmus in der Ukraine, werden hier also an zentrale Archivbestände vernichtet, die gerade die Aufarbeitung der Verbrechen der wirklichen Nazis in ganz neuer Weise ermöglichen. Das ist das Dramatische.
In Tscherniw passierte genau das. Das Geheimdienstgebäude wurde schon am zweiten Tag des Krieges in Brand geschossen. Olena Lysenko.
Ja, очень долгие годы работала в
Ich arbeite seit vielen Jahren im Archiv des Geheimdienstes, wo viele Akten von Strafverfahren gegen Polizisten, Dorfälteste und andere Menschen liegen, die aktiv beteiligt waren an der Vernichtung der sowjetischen Bevölkerung im Gebiet Tschernihiw. Von insgesamt 13.000 Fällen habe ich etwa 1.000 digitalisiert auf Festplatten.
Ohne ihre 11-jährige Tochter hätte Olena Lysenko Ladekabel für Handys vergessen bei ihrer Flucht aus Tschernihiw. Streichhölzer und Salz vergaß sie tatsächlich, aber nicht ihr digitales Archiv.
Zuerst haben wir die Festplatten auf dem Dachboden der Datscha versteckt, dann im Keller, dann im Kamin. Am 30. März war ich moralisch bereit, sie zu vergraben. Aber dann endete die Okkupation und am 1. April haben unsere Soldaten uns zurück in die Stadt geleitet.
Olena Lysenko konnte inzwischen mit ihrer Tochter nach Heidelberg fliehen. Ihre männlichen Kollegen wurden, genau wie ihr Ehemann, praktisch über Nacht Teil des bewaffneten Widerstands. Die russischen Kollegen stehen vor ganz anderen Problemen. Tanja Penter.
Nachdem wir die Nachricht von dem Einmarsch Russlands in der Ukraine erhalten haben, waren also alle gleichermaßen schockiert. Und die russischen Kollegen haben sofort gesagt, also wir stellen für die ukrainischen Kollegen unsere Gelder zur Verfügung. Wir möchten, dass die als Solidaritätszeichen an die ausgezahlt werden.
Alle offiziellen Beziehungen zwischen deutschen und russischen wissenschaftlichen Institutionen sind seit Kriegsbeginn auf Eis gelegt. Gleichzeitig ist klar, dass die russischen Kollegen zu Hause selbst unter großen Druck geraten, eventuell emigrieren müssen oder Hilfe brauchen. Unterdessen dient der Zweite Weltkrieg auf allen Seiten als Referenz, um zu erklären oder zu rechtfertigen, was gerade passiert und getan wird. Wladimir Putin meint, die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Die Ukrainer haben das Wort Raschisti geprägt, russische Faschisten. Mit Wissenschaft hat das genauso wenig zu tun wie die vielen Hitler-Putin-Vergleiche auch in Deutschland. Doch der Krieg produziert auch Erkenntnis. Olena Lysenko.
Ich sehe die Dinge jetzt nicht völlig anders, aber ich verstehe manches besser. Zum Beispiel, wie Leute unter Besatzungsherrschaft denken. Warum viele zu Kollaborateuren wurden, warum sie auf bestimmte Art handeln. Ich verstehe ihre Psychologie besser und das wird mir nützen bei der Arbeit, weil ich das selbst erlebt habe.
Im Frühjahr 2023 soll das Projekt Gewalt gegen Zivilisten an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs planmäßig beendet werden. Ein Aufsatzband mit den wichtigsten Projektergebnissen aller beteiligten Wissenschaftler soll erscheinen. Auch der russischen. Ob der Krieg bis dahin beendet sein wird, weiß niemand. Aber was passieren soll, wenn es soweit ist? Darüber hat Olena Lysenko schon oft nachgedacht.
Wir haben abends immer gesagt, wenn alles vorbei ist, treffen wir uns. Wir decken einen großen Tisch für alle 200, mit denen wir diese Zeit verbracht haben. Wir werden Lieder singen und Wein trinken. Und wir werden sicher weinen.
Den früheren Beitrag über das ukrainisch-russische-deutsche Forschungsprojekt nachhören, das ist möglich. Er ist auch von Uli Hufen und heißt Ostfront des Zweiten Weltkriegs, Brutalität gegen Zivilisten auf allen Seiten. Er lief als Schwerpunkt in unserer Sendung am 9. September 2021. Gesellschaftswissenschaftler greifen zunehmend auch auf naturwissenschaftliche Daten zurück. Dazu gehören auch biologische Informationen, aus der Genetik etwa. Lange Zeit ja ein heißes oder sogar verbranntes Feld. Das ändert sich aktuell. Gerade heute hat ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift Science Advances eine Studie veröffentlicht. Sie bringt Ergebnisse aus mehreren Fachrichtungen zusammen. Neben Genetik, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften auch die Gehirnforschung. Das Versprechen des Titels »Sozioökonomischer Status«, das spiegle die menschliche Gehirnanatomie trennbare genetische und umweltbedingte Komponenten wider. Bei manchen klingeln da jetzt vielleicht direkt die Alarmglocken. Genetik im Zusammenhang mit Fragen wie Armut, geringe Bildung. Deswegen jetzt ein genauer Blick mit meinem Kollegen, dem Biologen und Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Er kann die neue Studie erklären und den Trend einordnen. Stichwort versachlichen statt anheizen. Und zuerst, Michael, vielleicht generell, wie passen Gehirnforschung, Genetik und Sozialwissenschaften zusammen? Warum gehört das vielleicht sogar zusammen?
Ja, es gibt ja verschiedene Faktoren, die unser persönliches Leben beeinflussen, zum Beispiel der Job, das Einkommen, das Eigentum oder auch politische Ansichten. Aber es gibt auch biologische Faktoren, die all das beeinflussen. Und dazu gehören die Gene, die wir von den Eltern mit auf den Weg bekommen haben, aber auch zum Beispiel unser Gehirn, was für Fähigkeiten dieses Gehirn zu leisten imstande ist. Und diese Faktoren zusammenzubringen, also die gesellschaftlichen auf der einen Seite und die biologischen auf der anderen Seite, das ist jetzt möglich und das wird jetzt in ganz vielen sozioökonomischen Studien gemacht.
Dann Blick auf diese neue Studie in Science Advances. Da geht es jetzt um den Zusammenhang zwischen Gehirnunterschieden und sozioökonomischem Status. Was wurde da genau untersucht?
Es wurde zum einen das Erbgut einfließen gelassen, das wurde schon in vielen Studien vorher gemacht. Dann aber auch die Umwelt und sozialer Status, das wurde mit Fragebögen ermittelt. Insgesamt 24.000 Studienteilnehmer, das ist eine ganze Menge, schon eine große Kleinstadt, vielleicht schon eine Kreisstadt. Also es sind sehr viele Menschen und die Daten, die mussten die Wissenschaftler gar nicht alle neu erheben, die kamen zum großen Teil aus der UK Biobank, das ist eine riesige Datensammlung. Eine 500.000 Briten ist da beteiligt, also da liegen die Daten schon mal vor. Was dann aber noch fehlte, war das Gehirn und deshalb mussten alle diese 24.000 Menschen dann auch noch unter das MRT, also die Magnetresonanztomographie und dann kannte man auch das Gehirn und dann kann man Gehirn, Gene und diese sozioökonomischen Faktoren zusammenbringen.
Und was verraten uns denn die Ergebnisse dieser Studie über diese teilnehmenden Menschen, diese große Anzahl, über den Zusammenhang zwischen Gehirn und Status?
Ja, man konnte zum Beispiel verschiedene Gehirnbereiche sich anschauen und die ins Verhältnis setzen, zum Beispiel zu den Genen. Und da kommen ganz interessante Ergebnisse heraus. Zum Beispiel ein wichtiger Gehirnbereich, der für ganz viele unserer Gedanken, sage ich mal ganz einfach, verantwortlich ist, fürs rationale Denken, aber auch für Kreativität. Das ist der präfrontale Kortex, das ist die vordere Hirnrinde, gleich hinter unserer Stirn. Also da wird wesentlich gedacht, da steckt die Kreativität drin. Und das ist natürlich gesellschaftlich und für das Leben des Einzelnen besonders relevant. Und da ist auch der Einfluss der Gene interessanterweise besonders hoch. Also dieses Denken ist sehr stark, wenn man das so mal interpretiert, von unseren Genen beeinflusst. Während das, was unbewusst stattfindet, in diesem Fall ist das das Kleinhirn, das Cerebellum, das ist unten im Gehirn, das ist sehr ursprünglich. Das ist interessanterweise stark von der Umwelt beeinflusst. Also das steuert zum Beispiel unseren Gleichgewichtssinn oder unsere Bewegung. Und da ist das Erbe gar nicht so groß und die Umwelt wirkt etwas stärker.
Gebündelt also Denken, Wissen eher verknüpft mit Genetik, das körperliche Bewegung eher mit der Umwelt. Was lässt sich denn daraus jetzt schließen?
Ja, das ist eigentlich entgegen den Erwartungen. Also ich hätte es zumindest andersrum erwartet. Ich hätte mal gedacht, das Denken ist sehr stark von der Schule oder was wir erlebt haben beeinflusst. Ist aber nicht so. Und wie immer, wenn Ergebnisse so ausfallen, wie man es nicht erwartet hat, dann kann man eine Menge daraus lernen. Aber das ist noch ganz am Anfang. Also selbst die Autoren der Studie sagen, das ist ein interessantes Ergebnis, das ist statistisch signifikant. Aber da können wir jetzt keine Verhaltensweisen oder politische Tipps geben. Dafür reichen diese Ergebnisse einfach nicht aus. Und das Entscheidende, was fehlt, ist ja der Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Hier haben wir eine Korrelation. Also das tritt zusammen auf. Diese bestimmten Gehirnbereiche sind bei diesen bestimmten Genen aktiv oder vergrößert. Aber was das sagt und was genau die Ursache da ist, das weiß man nicht. Und deshalb sind gezielte Anwendungen nicht möglich. Die Autoren der Studie sagen, vielleicht in Zukunft. In Zukunft könnte das möglich sein. Wir sind noch ganz am Anfang.
Gibt es solche ähnliche Untersuchungen denn auch bei uns in Deutschland?
Ja, in Deutschland ist man bei diesem Thema sehr zurückhaltend. Man ist da nicht in der ersten Reihe. Die Studie jetzt stammt von Wissenschaftlern aus den USA und aus den Niederlanden. Aber auch ein aus Deutschland stammender Wissenschaftler ist beteiligt. Also es ist eine sehr internationale Studie. In Deutschland gibt es aber inzwischen auch eine sehr große Studie. 30.000 Personen wurden repräsentativ ausgewählt vom sozioökonomischen Panel, SOEP abgekürzt. Und da gehören inzwischen auch Genprofile dazu. Also auch da fließt die Genetik ein.
Wenn es also jetzt durchaus einen Zusammenhang gibt, haben die Sozialwissenschaften die Bedeutung der Gene dann zu lange unterschätzt?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist ja seit langem bekannt, dass unser Verhalten und auch unsere Position in der Gesellschaft abhängt von der Umwelt, und vom Erbe, vom Erbgut. Also das weiß man, das wusste man früher aus Zwillingsstudien. Und es gab auch in der Vergangenheit dann immer wieder sehr starke Interpretationen. Ich würde heute sagen Überinterpretationen. Man muss mal 100 Jahre zurückdenken. Können wir nicht, steht aber in den Wissenschaftsgeschichtsbüchern drin, dass damals die Bedeutung der Genetik sehr hoch eingeschätzt wurde. Das war gerade die Anfangszeit der klassischen Genetik. Und da hat man gesagt, wir können gar nicht aus unserer Haut, alles Mögliche sei genetisch vorbestimmt. Das war dann auch die Basis für Eugenik und Rassenlehre in den 1920er Jahren. Über die Auswirkungen, die das hatte, auch in der Politik, braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zu reden. Also diese Wissenschaft, die ist auch in die Irre gegangen. Und das hat sich dann total geändert in den 1970er Jahren. Da war die Umwelt im Vordergrund. Man kann mit Erziehung eine Menge machen. Wir müssen die Leute nur richtig erziehen. Wir müssen die richtige Bildung bereitstellen. Dann können wir uns über unsere Gene hinwegsetzen. Das waren die 1970er Jahre. Und jetzt haben wir wieder eine umgekehrte Richtung. Die Bedeutung der Gene wird jetzt wieder größer, weil man die Genomik, also das gesamte Erbgut, besser erforschen kann. Geht jetzt wieder der Blick auf die Genetik.
Und genau da schauen jetzt mehr Wissenschaftler drauf, interdisziplinär ja auch, haben wir eben erfahren. Was verraten uns denn die bisherigen größeren Studien über Fähigkeiten und Chancen des Einzelnen?
Ich würde sagen, äußerst wenig, weil eben die Ursache nicht klar ist. Die Zusammenhänge sind klar, das hängt zusammen, diesen Zusammenhang gibt es, aber da würde ich mich mit Interpretationen sehr stark zurückhalten. Es gibt Studien, die versuchen, das zu interpretieren, zum Beispiel im Bereich der Verhaltensgenetik. Da gibt es genomweite Assoziierungsstudien. Da versucht man, bestimmte Gene mit bestimmten Verhaltensweisen zusammenzubringen. Aber da ist man auch oft in die Irre gelaufen. Das Aggressionsgen, das gibt es nicht. Das Intelligenzgen, das gibt es nicht. Es sind sehr viele Gene, die wirken auf komplexe Art und Weise zusammen und die können dann noch an- und ausgeschaltet und hoch und runter reguliert werden. Das ist ein ganzes Fachgebiet, Epigenetik heißt das, das ist noch ganz am Anfang, also da ist noch sehr viel unbekannt.
Michael Lange über Sozioökonomie und die Macht der Gene, Anlass eine neue Studie im Fachjournal Science Advances. Vielen Dank.
Gerne.
Es gibt einige Diskussionen aktuell, wo kritisiert wird, dass sie zu unsachlich verlaufen, sehr hitzig aufgeladen. Die Frage nach schweren Waffen für die Ukraine zum Beispiel, dann Corona, Masken oder Kinder oder beim Klima, da findet sich sicher auch etwas. Woran liegt das, dass es so hitzig wird? Es liegt auch daran, dass hier nicht nur Sachdebatten stattfinden, sondern in solchen Diskussionen, egal ob öffentlich oder privat, immer auch noch andere Ebenen wichtig sind. Es wird hier nicht nur das Thema an sich verhandelt, sondern viel, viel mehr. Was und warum und mit welchen Folgen? Darüber will ich sprechen mit Alexander Redlich, Psychologe mit dem Schwerpunkt Konfliktforschung und Mediation auch und emeritierter Professor an der Universität Hamburg. Denn in Hamburg, da wurde schon Anfang der 1980er Jahre ein Modell entwickelt, das genau dazu schon einen Erklärungsansatz lieferte und damit ja letztlich auch Lösungshilfen, wenn es darum geht, wie ginge es besser. Hallo, Herr Redlich.
Hallo.
Ganz zuallererst mal, ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt. Beobachten Sie das auch so, dass das keine reinen Sachdebatten sind?
Ja, natürlich. Das ist für uns sozusagen Alltag, dass es nicht nur um die Sache geht, sondern immer zugleich auch die Beziehung gestaltet wird dabei, schlechter oder besser. Und jeder stellt sich selber auch in dem, was er sagt, inhaltlich dar, was er weiß, wie toll er ist, wo er Schwächen hat und so weiter. Jede Aussage, die man macht, hat eben immer mehrere Aspekte.
Vielleicht können wir uns das Ganze mal theoretisch anschauen, um das, was passiert, da ein wenig mal auseinanderzudröseln. Also ich habe ja dieses eine Modell schon einige Jahrzehnte her gerade angesprochen. Das ist das Vier-Ohren-Modell oder auch Kommunikationsquadrat genannt. Also vier Ebenen oder Seiten, die es immer gäbe, wenn wir miteinander sprechen, kommunizieren. Welche sind das denn noch neben dem reinen Inhalt, wenn man das jetzt mal auf den Namen, auf den Nenner bringen würde?
Ja, wenn ich also beispielsweise mit jemandem diskutiere, ob Impfen schädigt, dann habe ich beispielsweise in den meinen Aussagen immer den Appell dabei, dass er sich impfen soll, beispielsweise. Der Appell ist eine Seite, die mitgesprochen wird, ohne dass ich es richtig zum Ausdruck bringe. Oder Ich bringe zum Ausdruck, dass ich eben als Wissenschaftler auf wissenschaftliche Fakten achte und dem anderen unterstelle, dass er das vielleicht nicht so gut tut. Das sozusagen strukturiere ich die Beziehung. Du bist der Unwissende, ich bin der Wissende, der Wissenschaftler. Dann gibt es eben auch noch die Selbstdarstellung, dass ich meinetwegen zeige, dass ich verärgert bin, dass auf der anderen Seite so viel Ignoranz ist oder so. Und die andere Seite ist möglicherweise betroffen oder auch verärgert, weil ich mich über sie erhebe und überheblich zeige. Dann schaukelt sich das hoch.
Also tatsächlich die Sache, dann mache ich eine Aussage über mich selbst, dann fordere ich etwas letztlich indirekt oder unterschwellig von dem anderen und stelle auch gleichzeitig dar, wieso ich die Rangordnung sehe. Warum ist das denn wichtig, das zu erkennen?
Ja, weil es immer durcheinander geht, dass es schließlich nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch darum, wer siegt jetzt, ne? Wie ist die Beziehung, wer ist derjenige, der Recht hat.
Und vielleicht polarisiert man sich dann auch schon, ohne überhaupt zu erkennen, dass der andere vielleicht in der Ecke, in den man ihn stellt, gar nicht steht.
Genau, deshalb haben wir eben leichte Formen, die zur Eskalation von Konflikten und zu Polarisierungen führen, eben versucht rauszuarbeiten, eben dass zum Beispiel die Verallgemeinerung, dass man jemanden, also eine Eigenschaft wie beispielsweise nicht die Wahrheit zu kennen, auf die ganze Person verallgemeinert und ihn dann Lügner nennt beispielsweise oder Dummkopf oder so. Dann gehen die Emotionen hoch, die Erregung steigt und man fängt sich an zu streiten. Und das ist wie beim Schiff, wo sich zwei Segler rauslehnen und immer weiter rauslehnen müssen, um nicht umzukippen, wird es häufig eben immer härter. Das nennt man dann Polarisierung.
Muss das denn sein? Könnte das anders laufen, wenn man das eher erkennen würde?
Ja, wenn man natürlich merkt, dass es nicht um die Sache als solche geht, sondern dass man eben in der eigenen Identität gekränkt oder verletzt ist, kann man darüber reden. Man kann über seine Gefühle reden, über diese Besorgnis, die man hat beispielsweise. Das ist der Königsweg, dass man erkennt, okay, jetzt geht es im Schwerpunkt nicht um die Sache. Wir sind erregt, weil wir eben in unserer Beziehungsdefinition gekränkt sind und unser Selbstbild wird nicht so anerkannt von der anderen Seite, wie wir das gerne hätten. Und dann sollte man eher darüber reden, welche Gefühle man hat, welche Werte man hat, statt jetzt lange Argumenteketten zu entwickeln und darüber den anderen niederzuringen.
Jetzt erkennen die Menschen das aber ja sehr oft nicht. Warum erkennen sie das denn nicht?
Naja, wir sind natürlich gewohnt, immer mehr über die Sache zu reden, weil wir eben problemlösende Wesen sind und gemeinsam versuchen, eine Sache klarzustellen, um Gewissheit zu haben. Und dann gibt es lange Argumentationsketten. Man verirrt sich sozusagen im Dschungel der Argumente. Aber der Treiber, der Motor dafür ist eben das beschädigte Gefühl, dass man sich herabgesetzt fühlt, nicht anerkannt fühlt, beleidigt fühlt und so weiter.
Liegt es auch daran, dass dieses Themenfeld vielleicht von den Hauptkommunikatoren ausgeklammert wird, zum Beispiel von der Politik, weil es eben so heikel ist und so tiefgehend?
Ja, natürlich, die Politiker müssen stark auf der Sachebene sein, wenn sie sich auf die Beziehungsebene zu ihren angesprochenen Bevölkerungsteilen bewegen, wird es sehr kompliziert. Deshalb sind die Politiker eher sachorientiert und die Medien suchen nach hoher Erregung. Das ist eine ungünstige Kombination.
Und eigentlich müsste man reinstechen und sagen, wir haben hier gerade einen Wertekonflikt oder einen Zielkonflikt und das ist das Problem und die Sachebene bringt uns nicht voran.
Ja, oder man kann eben fragen, was bringt dich so in Aufregung, was ist für dich so ärgerlich? Wie sieht das mit deinen Gefühlen aus? Eben darüber zu sprechen, was hinter den Gefühlen steht, eben beispielsweise eine verletzte Wertevorstellung wie Gerechtigkeit oder Intelligenz oder wenn jemand als Dummkopf unterschwellig bezeichnet wird.
Sind die Menschen denn darin genug trainiert? Ich stelle das manchmal fest, wenn man das anspricht, dass das ein Themenfeld ist, wo sich Menschen unsicher fühlen und eigentlich gar nicht darüber reden wollen so gerne.
Genau, die Sachebene ist eben die sicherere Ebene, da weiß man mehr drüber, Gefühle sind schwer zu identifizieren, man weiß nicht genau, sie sind auch sehr gemischt und flüssig, also ändern sich sehr schnell. Das mag man nicht so gerne und ist deshalb wenig trainiert. Deshalb haben wir ja eben auch professionelle Kommunikatoren in der Mediation oder in anderen Zusammenhängen, wo es um teure Konflikte geht.
Was ließe sich denn daraus lernen, also wenn jetzt das Ziel ist, dass wir eigentlich einen Kompromiss in der Sache finden möchten?
Erstmal ist es so, dass wenn man sozusagen unter Freunden sehr schnell zum ersten Mal in einen Konflikt kommt, ist meine Empfehlung, erstmal abzuwarten. Also wenn die Erregung sehr hoch ist und man merkt, man ist plötzlich miteinander verhakt und fängt an, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und sich eben auch zu beleidigen, unterschwellig oder direkt, dann sollte man erstmal aufhören, erstmal eine Pause machen, um Abstand zu gewinnen und dann weiterzureden. Und dann beim weiteren Reden ist die erste Regel zuhören, zuhören, zuhören. Was der andere denkt, was er fühlt und welche Motive er hat.
Und aufrichtig wahrscheinlich auch und sich tatsächlich bereit erklären, sich darauf einzulassen.
Genau, das bedeutet eben, die Grundlage für Zuhören ist, dass man bereit ist, eben ergebnisoffen an die Sachen heranzugehen, an die Fragen, die sich in dem Gespräch stellen. Und es gehört dazu, dass man bei sich selber guckt, warum bin ich jetzt eigentlich so aufgeregt? Was für ein Gefühl ist das eigentlich? Welche Gefühlsmischung ist in mir? Wie gehe ich damit um und wie wehre ich diese Gefühle innerlich ab?
Stichwort Training, wenn Sie sagen Politik-Sachebene. Medien suchen aber die Gefühlsebene, die Emotionen, das andere. Wenn es darum geht, Lösungen in der Sache zu erreichen, sollten dann Kommunikatoren in den Medien lernen, das zu erkennen und auch zu adressieren und in Talkshows oder Interviews letztlich auch dann direkt zu thematisieren?
Ja, Medien-Talkmaster sind ja darin trainiert, Gefühle hervorzulocken. Es wird ja immer wieder gefragt danach, welche Gefühle hinter bestimmten Entscheidungen stecken bei Politikern. Es wird aber nicht richtig drüber gesprochen, sondern es soll sozusagen die Erregung gesteigert werden, weil Erregung bedeutet Quote in den Medien. Und die Politiker versuchen eben, alle Gefühle wegzudrücken und möglichst ohne große Gefühle zu reagieren, sich nicht auf dieses Glatteis zu begeben. Das ist die schwierige Situation. Wenn es ehrlich um eine Auseinandersetzung geht, wo man Konflikte lösen muss, dann muss man als Moderator hinter die Gefühle gucken und sagen, ich nehme wahr, dass Sie jetzt sehr erregt sind und verärgert. Sind Sie bereit, sich die nächste Viertelstunde auch damit zu beschäftigen, wie Ihre Gefühlslage ist jetzt in der Mediation beispielsweise?
Denn ansonsten kommen wir in der Sache nicht weiter. Alexander Redlich, Psychologe mit Fokus auf Konflikte und vor allem auch Konfliktlösung, darüber, dass Sachdebatten allzu oft keine sind und wie der Blick auf die anderen Kommunikationsebenen helfen könnte, Themen privat und öffentlich weniger aufgeheizt auszuhandeln. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Festhalten, aufschreiben, was passiert ist. Seit Menschen das machen, geht es auch darum, wie sichert man dieses Wissen dann, um es zu bewahren und weiterzugeben. Schon sehr früh gab es dafür abgetrennte Orte. Und Bibliotheken der Antike wie in Alexandria und Pergamon sind bis heute legendär. Bibliotheken, sie haben oft ein besonderes Flair, früher wie heute. Und oft sind es ganz bestimmte Menschen, die dahinter stehen, die hier treibende Kraft sind. Ein Grund für eine kleine Serie hier in Auskultur und Sozialwissenschaften über noch analoge Orte inmitten der Digitalisierung. Und den Auftakt macht ein Kloster. Denn in vielen Klöstern wurden ab dem frühen Mittelalter solche Wissensorte gegründet. Eva Maria Götz war in Maria Lach, einem Benediktinerkloster aus romanischer Zeit.
Na gut, die Bücher brauchte man ja für das Klosterleben, weil eben nach der Regel Benedikts aus dem 6. Jahrhundert der Tag schematisch eingeteilt war in diese drei Säulen, die gemeinsamen Gebetszeiten, über ein Drittel, dann ein Drittel die Arbeitszeit und ein Drittel galt eben der Lektio.
Pater Petrus Nowak, Prior auf Zeit und langjähriger Bibliothekar der Abtei Maria Lach in Rheinland-Pfalz. Seit 1093 beherrscht die sechstürmige romanische Basilika das Ufer des Lacher Sees in der Eifel. Die Bibliothek, wie sie sich heute präsentiert, ist nicht ganz so alt wie die Kirche. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und befindet sich im nicht öffentlichen Klostertrakt, in dem zurzeit rund 20 Mönche leben. Bis auf ein kurzes Intermezzo in napoleonischer Zeit wurde die Abtei durchgehend von Benediktinern geleitet, seit nunmehr fast 930 Jahren. Und ebenso lang gibt es eine Bibliothek, getreu dem Motto Benedikts, Ora Labora et Lege. Bete, arbeite und lies.
Und das war ja auch die Hauptarbeit, eigentlich kann man so sagen, im ersten Jahrtausend, dass man über die Lesung der Bibeltexte, Lesungen der Kirchenväter, der Theologen sich eben Wissen ereignete und dann auch diese Texte kommentierte. Es war ja auch immer die Betonung der Sapientia, der Weisheit, um die es ja ging, die im Alt da erlangt werden sollte. Wir wissen, ein paar Kodizes,
also Handschriften,
haben sich aus dieser Frühzeit erhalten.
Die alte Bibliothek, in der sich die Mönche dem Studium der Bibel und der Schriften der Kirchenväter widmeten und deren Bestand nur dadurch vergrößert werden konnte, indem Texte aus anderen Klöstern abgeschrieben wurden, brannte einige Jahre nach der vorübergehenden Auflösung des Klosters im Jahr 1802 ab. Wie sie ausgesehen haben könnte, kann man nur vermuten. Der Konstanzer Bibliothekshistoriker Uwe Jochum.
Generell gilt für die Zeit des Mittelalters um 1100, 1200 nach Christus, dass eine Klosterbibliothek als wohl ausgestattet galt, wenn sie etwa 500 Kodizes hatte. Also größer ist das nicht und das passt bequem in einen Raum hinein. Das heißt, eine Klosterbibliothek ist im Grunde die Einraumbibliothek und das war's.
Ein kleiner Raum, aber mit wertvollem Inhalt. Dessen war sich die Kirche wohl bewusst.
Wenn ich von Kodizes spreche, dann spreche ich von einem Medium, das im Prinzip schon so aussieht wie unser modernes Buch. Es hat also einen Einband und es gibt Blätter in diesem Buch. Man kann darin blättern, aber die Blätter sind eben nicht aus Papier, sie sind aus Pergament. Und dazu mussten Tiere geschlachtet werden, eine teure Sache auch.
Hier unten hätten wir das älteste Stück, das ist ein Fragment um 800, karolingische Schrift von Dionysius Exiguus, auf den er die christliche Zeitrechnung zurückgeht, Sammlung von Konzilstexten.
Pater Petrus zeigt in der Bibliothek von Maria Laach auf ein Blatt, das in einer Glasvitrine ausgestellt ist. Eine vergilbte Buchseite, etwas durchlöchert und an den Rändern beschädigt. Aber trotzdem ist der vor 1200 Jahren geschriebene lateinische Text gut erkennbar. Daneben die Kopie der wohl bedeutendsten Laacher Handschrift, eines sogenannten Martyrologiums, einer Art ewigen Kalender mit einem Verzeichnis aller Heiligen, in das die Mönche seit 1491 bis ins 18. Jahrhundert unter der Benediktinerregel des jeweiligen Tages die Namen ihrer Verstorbenen eintrugen.
Und das ist ja auch eine Mentalität von der Frömmigkeit des Mittelalters, in der ja die Memoria eine große Bedeutung gespielt hat, also das Gedenken, die Gebetsverbrüderungen, also das Füreinander beten für die Verstorbenen.
Unter der Führung von Abt Simon von der Leyen erlangte die Laacher Klosterbibliothek um das Jahr 1500 ihre größte Bedeutung. Sie wurde zu einem Zentrum des aufkommenden Humanismus. Doch dann bekamen die Klosterbibliotheken überall Konkurrenz. Universitäts- und Hofbibliotheken entstanden. Bibliothekshistoriker Uwe Jochum.
Und in diesem sich eben verschiebenen Umfeld haben die Bibliotheken zusammen mit den Klöstern und den kirchlichen Institutionen dann immer weiter das Nachsehen. Und sie haben es eben auch deshalb, weil die moderne Kultur eben keine religiöse Kultur mehr ist, sie ist eine technisch-naturwissenschaftlich geprägte Kultur.
Bis 1802 hält sich die Bibliothek in Maria Laach. Nach der Auflösung fast aller deutschen Klöster durch Napoleon wird auch ihr Bestand in alle Richtungen verstreut. Viele Bücher sind verschollen. Den Jesuiten, die 1863 das Kloster neu gründeten und für kurze Zeit leiteten, ist der Wiederaufbau der Bibliothek in ihrer heutigen Form zu verdanken. Pater Petrus Nowak.
Die Bibliothek steht halt in der Tradition eben der Barockbibliotheken.
Mit ihren alle vier Wände ohne Unterbrechung umlaufenden, ungefähr 15 Meter hohen Holzregalen gilt Maria Laach heute als eine der schönsten Bibliotheken in Deutschland. Markant ist die gusseiserne Wendeltreppe in der Mitte des Raumes, von der aus auf verschiedenen Ebenen hölzerne, geschwungene Brücken zu den Brüstungen vor den Regalen führen. Wenn die Brücken sich jetzt auch noch bewegen würden, könnte man sich in einem Bühnenbild eines Harry-Potter-Films wähnen. Die Hauptrolle in diesem Raum aber spielen ganz klar die Bücher.
Die Klosterbibliotheken haben heute kaum noch eine Funktion als Ressourcen für die wissenschaftliche Forschung.
Meint der langjährige Leiter der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, der Bibliothekar und Autor Michael Knoche. Es gibt immer weniger Studierende der Theologie. Immer weniger Promotionsprojekte, also immer weniger Nachfragen. Das gilt für viele Klöster, nicht nur für die Klosterbibliothek in Maria Laach ist das ein Verlust.
Das waren immer Orte, wo man ja sozusagen aus dem Alltag heraustreten konnte und über das, was einen beschäftigt hat, selber reflektieren konnte, wo man Hilfsmittel, Informationen fand, die über den Alltag hinauswiesen.
Doch für die Benediktinermönche im Kloster Maria Laach hat die Bibliothek bis heute eine zentrale Bedeutung. Stehen hier doch die mittelalterlichen Handschriften, in denen ihre Gesänge für den Gottesdienst verzeichnet sind.
Besondere Orte der Wissensbewahrung und die Menschen dahinter. Der Auftakt unserer kleinen vierteiligen Serie mit der Klosterbibliothek Maria Laach. Und kommende Woche geht es nach Wolfenbüttel in die Herzog-August-Bibliothek. »77 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs inzwischen her und mit dem Ukraine-Krieg ist manches auf einmal weniger vergangen, rückt wieder in den Fokus. Parallel zu einer anderen Entwicklung, dass zunehmend mehr Menschen aus der Enkel- und Urenkelgeneration wissen wollen, wie es in ihrer Familie war, wie sich ihre Großeltern, Urgroßeltern verhalten haben. In vielen Familien wird darüber nach wie vor geschwiegen. Das aufzubrechen kann auch den Blick schärfen für Entwicklungen, die gefährlich für eine Demokratie sind.« Ist die Suche der Kriegsenkel nach ihrer Familiengeschichte, wer war Täter, wer war Opfer, vielleicht sogar eine Art gesellschaftliches Frühwarnsystem? Melanie Longerich berichtet und hat dafür Menschen getroffen, die sich auf genau eine solche Suche gemacht haben.
Die Erzählungen aus dem Krieg von meinen Großeltern, die sind schon ganz früh in meiner Kindheitserinnerung verankert. Das waren ganz normale Gespräche am Küchentisch. Also damit auseinandergesetzt habe ich mich von klein an.
Florian Urbeinski wurde in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb geboren. 150 Einwohner, vor allem Bauern. Der eine Teil seiner Familie war anders, das spürte er als Kind ziemlich schnell. Die Großeltern väterlicherseits, bei denen er zusammen mit seinen Eltern im Haus wohnte, sprachen Polnisch. Unter dem Begriff heimatlose Ausländer oder displaced persons konnte er sich nichts vorstellen. Die Erzählungen seines Großvaters vom Krieg aber verstand er sehr wohl.
Der Opa, der war am 1. September 1939 in der Armee und dann haben die Deutschen angegriffen. Und er hat gekämpft und dann ist er zunächst in ungarische Internierung gekommen und von da aus wollte er fliehen und ist dann wieder in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Und es wurde dann erzählt, ja, die Oma, die kommt aus Wutsch und die ist dort entführt worden.
Verschleppt von den Nazis ins Deutsche Reich für Zwangsarbeit. Auch sein Großvater wurde nach der Kriegsgefangenschaft dazu verpflichtet. Florian Urbeinski hat sich mittlerweile intensiv mit diesem Teil seiner polnischen Familiengeschichte auseinandergesetzt. Was haben die Großeltern im Nationalsozialismus erlebt? Wie haben sie sich verhalten? Mussten Großeltern Zwangsarbeit leisten? Wurden sie verfolgt? Oder andersrum, waren sie überzeugte Nationalsozialisten oder hielten lieber still, weil sie vom System profitierten? Töteten sie? Diese Fragen beschäftigen immer mehr Enkelinnen, aber auch Urenkel. Für Katharina Trittel vom Göttinger Institut für Demokratieforschung ein wichtiger Baustein, um Gesellschaft heute zu verstehen.
Weil durch den persönlichen Bezug wird vieles konkreter, wird es greifbarer, werden die Facetten und Grautöne einfacher sichtbar, weil man dann ein Bewusstsein für Zusammenhänge entwickelt, weil man vielleicht auch für aktuelle Entwicklungen sensibilisiert wird.
Die Großeltern von Florian Urbeinski haben sich erst nach dem Krieg kennengelernt, in einem der vielen Lager für Displaced Persons, die hauptsächlich in den westlichen Besatzungszonen entstanden. Dort wurde auch ihr erstes Kind geboren, sein Vater.
Sie waren ja keine deutschen Staatsbürger, sie waren sogenannte heimatlose Ausländer. Das ist so eine Art Staatenlosigkeit mit einem, sagen wir, ein bisschen besseren Status als staatenlos.
Knapp eine halbe Million ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter lebten bis Anfang der 1950er Jahre in diesen Lagern. Viele hatten Angst vor Repressionen in ihrer Heimat, wo das politische System Schritt für Schritt nach den Maßgaben Stalins gleichgeschaltet worden war. Andere wollten nicht zurück, weil sämtliche Familienmitglieder, die dort noch gelebt hatten, von den Deutschen ermordet worden waren. Beides waren auch Gründe für Urbeinskis Großeltern, in Süddeutschland zu bleiben. Dennoch...
Meine Großeltern, ich glaube nicht, dass die in Deutschland angekommen sind. Das war für die immer fremdes Land. Mein Vater hat zu mir auch gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass sein Vater jemals Deutsch mit ihm gesprochen hätte oder innerhalb der Familie Deutsch gesprochen wurde.
Der 40-jährige Betriebswirtschaftler lebt seit 12 Jahren in Breslau oder Wrocław, wie die schlesische Metropole auf Polnisch heißt. Ob er das getan hat, weil sein Großvater nie zurück konnte? Eine Art Auftrag? Urbański überlegt. Er weiß es nicht. Was er weiß? Die Erfahrungen der Familie haben ihn geprägt. Im Dorf seien sie immer die Polen gewesen. In der Grundschule habe ihm das noch nichts ausgemacht, erzählt er. Doch auf der weiterführenden Schule wurde er von einigen Schülern als Polacke beschimpft.
Mit denen habe ich mich dann in der Hinsicht gefetzt und da hatte ich eine Trotzreaktion. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich der Polacke und dann bin ich 150-prozentig Pole.
Wenn er heute in das Dorf auf der Schwäbischen Alb fahre, sei das alles kein Thema mehr. Und trotzdem, die vielen offenen Fragen nach dem Schicksal seiner Familie waren da. Der zeitliche Abstand hilft der dritten, vierten Generation heute, kritische Fragen zu stellen. Eine ganz andere Ausgangslage, als die eigenen Eltern hatten. Die Biografieforscherin Iris Wachsmuth.
Ich glaube, das ist ein riesenwichtiges Paket quasi, weil wir vieles auch unbewusst natürlich in uns tragen an Familienaufträgen. Und blinden Flecken, Tabus, Familiengeheimnisse, die sich eben nicht auflösen. Auch traumatische Ereignisse der Generation vor uns. Aber die gehen nicht einfach weg, nur weil man nicht drüber spricht.
Die Berliner Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich schon lange damit, wie Erfahrungen aus Nationalsozialismus und Holocaust durch Generationen weitergegeben werden. Und sie gibt Kurse, in denen Nachkommen darüber sprechen können und Tipps zur Recherche erhalten.
Das eine ist, sich kognitiv so die Geschichte sich anzueignen, was ist wirklich passiert. Ja, wo waren denn meine Großeltern? Die meisten wissen überhaupt nicht, dass ihre Großväter vielleicht auch die Ukraine mitbesetzt haben oder an Massenmorden beteiligt waren. Ganz viele kennen die Orte überhaupt nicht.
Aber die Gefühlserbschaften, wie Wachsmuth sie nennt, dürfen man auch nicht außer Acht lassen. Das kann Leslie Gauditz aus eigener Erfahrung bestätigen.
Ich komme quasi aus einer Familie von Tätern. Ja, durch die Bank war da niemand im Widerstand.
Leslie Gauditz, 35, aus Hamburg. Sozialwissenschaftlerin und Urenkelin in einer Person. Das kann hilfreich sein, weil man als Wissenschaftlerin weiß, wo man in den Archiven suchen muss und auch beim Sortieren, erzählt sie. Und trotzdem habe es sie ganz schön umgehauen, als sie vor 3 Jahren den Namen ihres Urgroßvaters mütterlicherseits in eine Suchmaschine eintippte.
Wo der eine Urgroßvater weltanschauliche Schulungen durchgeführt hat und auch sein Regionalleiter war für eine Region im Deutschen Reich und der eben Mitglieder der SS und der Waffen-SS, aber auch Polizisten ideologisch indoktriniert hat. Das heißt, er hat Menschen beigebracht, ja, was Rasse ist, was die jüdische Verschwörung ist, die bolschewistische Verschwörung. Das echte Germanentum ist, also hat im Endeffekt eben ja auch als Multiplikator sozusagen die Leute indoktriniert.
Mehrere Monate hat Leslie Gauditz recherchiert. Wichtig dabei der Austausch mit Gleichgesinnten.
Mir hat das geholfen zu lernen, mit einer gewissen diffusen Scham umzugehen, von der ich vorher nicht so genau wusste, wo sie eigentlich herkommt. Ich kann da jetzt offener darüber sprechen, was sozusagen meine Familiengeschichte ist. In dem Sinne, hat wehgetan, es ist anstrengend, aber es ist besser als dieses diffuse Schweigen.
Die Suche nach der Wahrheit hat auch ihre Arbeit als Wissenschaftlerin beeinflusst. Gauditz arbeitet vor allem zu Themen wie Rassismus, Flucht und Migration. Auch sie gibt Wissen weiter.
Das hat mir auch gezeigt, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, diese Position, von der ich aus spreche und das von der aus ja auch viele andere aussprechen oder die Welt erfahren und erleben und darüber eben zu sprechen und das besser zu reflektieren.
Etwa darüber, dass Weißsein, keinen Migrationshintergrund zu haben, natürlich den Blick auf die Welt prägt und dass Mechanismen von Rassismus und Ausgrenzung auch heute noch bestens funktionieren. Die Frage nach Handlungsalternativen und Spielräumen bleibt daher für Leslie Gauditz hochaktuell, ebenso wie für die Berliner Biografieforscherin Iris Wachsmuth.
Auseinandersetzung hat immer was mit, auch mit Mut zu tun und dem muss man sich auch stellen. Aber letztendlich geht es ja darum, das Ich zu stärken und auch Ambivalenzen aushalten zu können. Und das macht uns, glaube ich, auch fit für Demokratie.
Macht es das wirklich? Hat das Aufarbeiten der eigenen Geschichte letztlich einen solch großen Effekt? Die Frage geht an Katharina Trittel vom Göttinger Institut für Demokratieforschung.
Und auch wenn ich es problematisch finde, ja, so unterschiedliche Zeitabschnitte wirklich direkt miteinander zu vergleichen, weil Geschichte sich eben nicht wiederholt, ist es dennoch wichtig, also Gesamtgesellschaft, sich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen.
Weil diese Auseinandersetzung auch den Blick auf aktuelle Ereignisse beeinflusse, etwa wenn AfD-Vertreter eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad fordern und sich Querdenker mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl vergleichen.
Nicht alles gefährdet gleich die Demokratie, also bestimmte Entwicklungen sind ja auch Teil einer Demokratie, also Meinungspluralität, Meinungsfreiheit, all das gehört zur Demokratie dazu. Aber der historische Blick ist eben wichtig, in Kenntnis der Geschichte auf die Gegenwart zu gucken und demokratische Prozesse im Blick zu haben und eben auch diese Punkte, an denen möglicherweise etwas kippt.
Dafür sensibel zu sein, wenn Demokratie in Bedrängnis gerät. Dafür kann der Blick in die Familiengeschichte ein wichtiger Baustein sein, sagt Katharina Trittel. Doch es gibt auch viele junge Menschen, für die das nicht sonderlich wichtig ist. Das besagt eine Studie im Auftrag der Arolsen Archives, des weltweit größten Archivs über NS-Verfolgte. Nach der interessieren sich Jugendliche zwar deutlich mehr für die NS-Zeit als noch ihre Eltern und ziehen auch Parallelen zu gesellschaftlichen Problemen heute, doch es ist mehr der Gruselfaktor der Täter, der faszinierend auf sie wirkt, weniger der Blick in die eigene Familie.
Und wenn sich die Jugendlichen jetzt aber ja mit so einer Mischung aus Faszination und Abscheu gerade für diese Tätertypen interessieren, die so monströs gezeichnet werden, dann ist es eben über die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte einfacher oder die ist dafür geeignet, so ein Täterbild zu durchbrechen und Täterschaft ja wirklich in all seinen Facetten und auch den Grautönen und den moralischen Implikationen besser erfassen zu können.
Und was es gerade nichts bringt, ist, wenn man sagt, ja, wir haben unsere erinnerungskulturelle politische Arbeit und die ist quasi Selbstzweck. So, also wir gehen zu Gedenkveranstaltungen als Selbstzweck. Wir gehen zu Schulführungen durch KZ-Gedenkstätten als Selbstzweck, damit wir mal da waren und damit wir da entsprechend dem, wie es sozial gefordert wird, Verhalten haben. Und dann gehen wir wieder nach Hause und dann rufen wir trotzdem bei der Polizei an, wenn irgendwie arme Geflüchtete unter der Brücke schlafen oder wir reden schlecht über Menschen, die halt in Obdachlosigkeit leben und irgendwie betteln müssen und sowas.
Stefan Weger, 36, Fotograf aus Berlin. Die Recherche über seine Urgroßmutter war seine Abschlussarbeit an der Ostkreuzschule für Fotografie. Luise, Archäologie eines Unrechts, heißt der Fotoband, der dabei entstand. Weger hat schon als Schüler erfahren, dass seine Urgroßmutter Luise einen polnischen Zwangsarbeiter an die Nazi-Justiz ausgeliefert hatte. Valerian Wrubel. Er war fast noch ein Kind. Mit 16 von den Nazis verschleppt, wie die Großmutter von Florian Urbeinski, landete er auf einem Bauernhof bei Bremen. Er hatte Heimweh, zündelte in der Scheune in der Hoffnung, nach Hause geschickt zu werden. Doch die Bauersfrau und ihre Tochter Luise, also Stefan Wegers Urgroßmutter, zeigten ihn an. Und Luise lieferte dann auch die entscheidende Zeugenaussage, wegen der Wrubel hingerichtet wurde. Seinen Fall hat die NS-Justiz gut dokumentiert. Tatortfotografien, Zeugenaussagen, das Protokoll der Hinrichtung.
Das war einer der emotionalsten Tage im Archiv. Man bekommt dann, muss man sich vorstellen, so eine 5 cm dicke Akte, wo gesammelt die Fotografien der Hingerichteten von 2-3 Monaten drin sind. Und irgendwann taucht dann das Gesicht von Valerian Wrubel auf. Und gerade wenn man dieses erste Foto von ihm kennt, dieses, ich sage mal so leicht bubenhafte mit der Schiebermütze auf dem Kopf, was direkt nach seiner Festnahme von der Gestapo gemacht wurde, da hatte er noch ein völligeres Gesicht, da war er irgendwie noch wach in den Augen und dann schaut man sich dieses Bild an, wo er mit kahlrasiertem Kopf da steht, abgemagert und mit einem total entkräfteten, kaputten Blick, läuft einem schon sehr kalt den Rücken runter.
3 Jahre hat Stefan Weger recherchiert, alte Fotos gesichtet, die Orte fotografiert. Die habe es auch gebraucht, um emotional mit dem Thema klarzukommen, erzählt er.
Und auch zu der Realisierung zu kommen, wenn du etwas tun willst in Gedenken an diesen Menschen und an diese Taten, dass es dann wirklich wichtig ist, diesen Transfer auf die heutige Zeit hinzukriegen und zu sagen, ja, ich kann das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen, aber ich kann dafür sorgen, dass eben solchen 16-jährigen kleinen Jungs, die halt irgendwie heute irgendwo leben und Ähnliches durchleiden müssen, die durch Krieg oder durch sonstiges Unrecht durch müssen, solchen Menschen halt zu helfen.
Wie viel hat gestern mit heute zu tun? Darüber denkt auch Florian Urbeinski aus Breslau seit dem russischen Angriff auf die Ukraine oft nach. Er hat noch einmal die Erinnerungen seiner anderen deutschen Großmutter hervorgeholt, die sie viele Jahre nach dem Krieg für ihre Familie aufgeschrieben hat.
Ihre Erinnerungen enden mit dem Satz: Ich wünsche meinen Kindern und Enkeln alles Gute, vor allem Frieden. Und da habe ich mit Wehmut daran gedacht, dass ja genau das eben in Gefahr ist.
Die Suche nach der eigenen Familiengeschichte im Nationalsozialismus und warum das auch für die gesamte Gesellschaft wichtig ist. Melanie Longerich mit dem Schwerpunkt heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und wer sich jetzt für den Fotoband Luise, Archäologie eines Unrechts von Stefan Weger über seine Großmutter interessiert, er wurde vor kurzem mit dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet in der Kategorie Self-Publishing und wird im Herbst noch einmal im Berliner Shiftbooks Verlag für Fotografie in einer größeren Stückzahl aufgelegt. Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, das war Jazz trifft Techno mit der Jazz-Rausch Big Band. Die neue Platte Emergenz, die kommende Woche erscheint.